Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Willkommen bei Future Weekly. Heute mit mir Markus und weil Deep Dive Tag ist, mit einem super spannenden Gast. Und das ist diese Woche der Konstantin Wintoniak. Hallo Konstantin.
Hi Markus.
Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Und werf einen Blick auf LinkedIn und da steht Designing the Future of Documents. Founder at Fink, Founder at Prescreen, Acquired 2017, SaaS Enthusiast und Investor. Jetzt erzähl einmal, was bewegt dich so bei Fink und was hast du davor gemacht?
Genau, ja, ich fang vielleicht mal mit dem Alleraktuellsten an. Fink, das Unternehmen, das ich aktuell mit zwei anderen Mitgründern gegründet habe. Und wir entwickeln eine Lösung, eine Software für Teams, vor allem in kleineren und mittleren Unternehmen, die Dokumente damit effizienter und vor allem zukunftsfähiger verwalten wollen, hauptsächlich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, aber auch einfach in anderen Bereichen wesentlich besser, als es in den letzten schon 4 Jahrzehnten mit Microsoft Word regelmäßig der Fall war. Also die Idee, die dem zugrunde liegt, ist, dass Microsoft Word eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist das eine und das andere, was auf meinem LinkedIn-Profil steht, ist, dass ich allgemein sehr, sehr begeistert von den Geschäftsmodellen in der Software-as-a-Service-Welt bin und schon mein letztes Startup auch in diesem Bereich sein Geschäft gemacht hat. Das haben wir dann verkauft und seither habe ich die Möglichkeit, sehr punktuell und vereinzelt, aber auch eben in ähnliche Unternehmen zu investieren, die sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigen und vor allem mit einem ähnlichen Geschäftsmodell. Und vom Hintergrund, ich bin ursprünglich ein Webdesigner und Webentwickler, dafür schlägt mein Herz, für Produkte, die gut sind, ein tolles Interface haben, die Menschen, die vielleicht nicht so technologisch affin oder begeistert sind in jedem Bereich wie ich, trotzdem verstehen und gerne damit arbeiten, das bewegt mich jeden Tag und alles, was damit kommt, genauso.
Cool. Und wenn du jetzt einen Blick zurück machst auf den kleinen Konstantin, der vielleicht in die Volksschule gegangen ist, gab es da auch schon eine Leidenschaft für Computer, für Software, für vielleicht auch schon irgendwie Produkte?
Das ist auf jeden Fall so. Ich kann mich sogar noch relativ genau erinnern, wann das Ganze angefangen hat. Und zwar, ich bin geboren 1990, also ein echtes Kind der 90er. Und da war es noch nicht ganz üblich, dass jeder einen Computer zu Hause stehen hat und meine Eltern haben mich damals zu Freunden mitgenommen, die hatten einen Sohn im selben Alter wie ich und der hat mir damals den Computer der Familie gezeigt und hat mir auch gezeigt, dass er auf diesem Computer sich selbst eine Homepage gebaut hat. Das muss gewesen sein, ungefähr 97, da war ich also 7 Jahre alt und ich habe das gesehen und würde heute auch noch sagen, in dem Moment war es vorbei. Ich habe dann meine Eltern, glaube ich, recht stark drangsaliert, dass sie auch einen Computer anschaffen. Der kam auch, ich weiß nicht, ob das jetzt genau sogar nicht schon davor war und ich mich einfach nur nicht dafür interessiert habe oder ob das dann kurz danach war, aber ich weiß noch, da war dann der erste Computer, zuerst mit Windows 95, dann mit Windows 98 und ab dem Moment ging es eben los damit, dass ich einfach komplett ohne Anleitung, aber Gott sei Dank mit dem vorinstallierten Programm Microsoft Frontpage, damals noch, angefangen habe, zu probieren, was man denn eigentlich alles tun kann, um nicht nur eben Dokumente, die es damals gab, es ja überall schon einen Editor, aber es gab eigentlich keine Webseiten oder das war noch relativ neu und dann musste man sich eben irgendwie da zurechtfinden und ich habe das einfach als kleines Kind irrsinnig interessant empfunden und damit sehr lang rumgespielt. So hat das eigentlich alles begonnen. Es ist ja auch mittlerweile schon echt lang her, aber ich denke gerne daran zurück, dass das eigentlich der Punkt war. Wenn man dann vorspult, so ein paar Jahre, ist dann auch irgendwann einmal was dabei rausgekommen. Gar nicht unbedingt, weil ich habe wirklich sicher 2, 3, 4 Jahre irgendwas gemacht, aber Hauptsache irgendwas mit dem Weg dorthin und das Resultat war glaube ich, sekundär. Und dann kam das Internet auch noch dazu. Wir hatten zwar eine langsame Internetleitung, aber und man musste auch aufpassen, wie viel man runterlädt, weil das dann irrsinnig teuer irgendwann. Aber es hat gereicht, um sozusagen in verschiedene damals sehr verstreut rumliegende Communities zu kommen, wo halt die ersten Menschen angefangen haben, sich auszutauschen über Webdesign, über Spiele. Das war sehr eng miteinander verbunden. Also Gaming und Webdesign sind viel näher zusammen gewesen, als das vielleicht heute der Fall ist. Wobei eben heute auch noch vieles von dem, was ich tue, sich in Spielen auch wiederfindet. Aber das waren einfach sehr, sehr kleine Communities und so konnte man mit Leuten in Kontakt treten und dann anfangen, irgendwie gemeinsam Dinge zu bauen, einfach rumzuprobieren, Seiten mit Tutorials, mit Anleitungen, damit es andere nicht ganz so schwer haben. Das war eines meiner ersten Projekte. Und von dort hat sich das dann halt ja weiterentwickelt und ist Schritt für Schritt, würde ich sagen, immer professioneller geworden. Mit den ersten Projekten dann, wo Bekannte auch wieder hauptsächlich meiner Eltern im Prinzip dann gesagt haben, hey, du kannst doch Webdesign oder Webseiten machen. Damals war ich vielleicht dann 14, 15 und gesagt haben, kannst du dir das mal anschauen? Da war ein Arzt dabei, also ein, der auch heute noch Oberarzt ist, mittlerweile im AKH, und für die habe ich dann eine kleine tatsächlich Personalverwaltung schon programmiert, für eine Station, wo halt die Dienstpläne mehr oder weniger gemanagt wurden. Das war mein erstes Programmierprojekt. Eine Website habe ich gemacht für den Arbeiter-Samariter-Bund, die eine Zeit lang im Betrieb war, beziehungsweise ich glaube für eine Zweigstelle, wenn ich mich richtig erinnere. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt und es war immer ein Teil meines Lebens. Mal mehr, mal weniger, aber ich habe sozusagen immer weiter mich mit Computern und vor allem eben mit dem Bauen von Webseiten und Webprogrammen beschäftigt, schon sehr früh. Und ich denke viel zu selten eigentlich zurück.
Mhm. Super spannend. Also ich bin der gleiche Jahrgang und es ist ja lustig, weil ich oft halt auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis, damals eben auch meiner Familie und so weiter, hatten viele Leute irgendwie so einen jungen Menschen, der sich sehr für Webdesign interessiert hat und dann angefangen hat, diese Projekte zu machen, wo einfach die Industrie dahinter, glaube ich, auch noch nicht so professionalisiert war wie so. Und gleichzeitig aber war das sicher eine gewaltige Chance auch, da einfach Praxisprojekte zu sammeln, wo man einfach auch, wo das genutzt wurde und wo man auch irgendwie das Gefühl hatte, man konnte Wert schaffen. Aber das heißt, du warst eigentlich schon in deinen Teenagerjahren sehr, sehr aktiv, auch tatsächlich deine Services anzubieten. War trotzdem für dich dann der Weg zu sagen, du machst ein Studium und du machst weiter Ausbildung, oder bist du dann sofort eigentlich ins Unternehmertum übergegangen nach der Schule?
Also ich habe es ja nicht wirklich angeboten, sondern es war mehr ein Pull-Effekt. Also es wurde einfach gefragt und ich habe immer zu allem ja und mache ich sofort gesagt, weil es mich einfach selbst interessiert hat. Aber für mich war nicht unbedingt klar, dass das mein Beruf später wird, sondern ich habe es tatsächlich mehr als Hobby oder als Leidenschaft gesehen. Ich habe dann, nachdem ich mit der Schule fertig war, angefangen, Wirtschaft zu studieren, wie auch, glaube ich, viele Gründer, die, also es gibt entweder die technische Seite oder die wirtschaftliche Seite oft, und die technische Seite war eben, da hatte ich zwar schon irgendwie Vorfahren, aber mein Gefühl zu dem Zeitpunkt war, dass ich das mit dem anderen Teil, dem wirtschaftlichen Teil, schwerer tun werde, in mir selbst beizubringen. Heute würde ich das vielleicht anders sehen, weil auch die Studiengänge sehr zeitgemäß sind im technischen Bereich und zeitgemäßer, als sie damals waren. Man hat sich heute schon darauf eingestellt, dass einfach die Entwicklung sehr schnell ist und dadurch kann halt ein Studium sicherlich mehr, als es vielleicht damals konnte, aber das mag auch nur meine Meinung sein. Aber ich habe dann Wirtschaft studiert und um jetzt die Pointe nicht wegzulassen, nicht erfolgreich. Also ich habe den Bachelor bis zur 171 ECTS hinter mich gebracht und dann bei der Bachelorarbeit bin ich rausgedroppt, was ich führe als meine Begründung gerne an, dass es dem damaligen Unternehmen, also mein vorheriges Startup hieß Prescreen, zu dem Zeitpunkt schon so gut ging, dass meine Arbeit unabkömmlich für den Unternehmen und musste deswegen die Bachelorarbeit nicht schreiben. Gott sei Dank habe ich hier jetzt, also wenn du mich jetzt nicht kritisch nochmal fragst dazu, können wir es so stehen lassen. Vielleicht war es aber auch einfach, weil ich mehr Interesse daran hatte, als jetzt am Studium und jetzt zu beenden.
Kann ich mir vorstellen. Gab es irgendeinen Punkt in deinem Leben, wo du dann gedacht hast, okay, jetzt will ich dann doch das fertig machen, oder war einfach das, was du abseits davon geschafft hast, dann einfach so, dass es wurscht ist, ob du das hast oder nicht?
Die Antwort auf beides ist ja. Also ich denke, es ist für mich jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig, aber persönlich hätte es mich natürlich schon gefreut, und ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht. Das Problem ist, dass mittlerweile sich die Studienpläne geändert haben, und so, ich müsste jetzt viele Sachen nochmal zusätzlich machen, plus ich glaube, mit einer gewissen Anzahl an Berufserfahrung könnte man noch in den Master direkt einsteigen, aber ich möchte jetzt es nicht kleinsprechen, also ich habe das Studium sehr, sehr wichtig gefunden, also das, was ich dort gelernt habe, war super, es war einfach sozusagen der reine Abschlusswille war nicht da.
Ja. Ich habe gleichzeitig mit dir auf der WU studiert, und ich kann mich erinnern, dass ihr damals dann eben schon während dem Studium, ich glaube, das hat damals Mercury Puzzle geheißen, gelauncht hat. Und das ist auch damals wirklich bei mir aufgepoppt. Und ich fand das unglaublich cool, dass da wirklich jetzt Studenten mit einer sehr spannenden Idee, mit einem sehr spannenden Approach, da was ein Startup bzw. ein Produkt launchen. Erzähl doch mal die Entstehungsgeschichte für Mercury Puzzle. Was habt ihr da gemacht und wie seid ihr dazu gekommen?
Ja, das stimmt. Das hieß ganz am Anfang noch Mercury Puzzle. Der Hintergrund ist, ich habe also studiert, und mein damaliger Mitbewohner wurde dann zu meinem Mitgründer. Das war Nikolaus Borsteher. Der hat zu der Zeit in München parallel zum Studium gejobbt als Assistent in einer Headhunting-Kanzlei, Boutique, die also quasi auf Personalsuche im Executive-Bereich spezialisiert waren. Und sein, könnte man so sagen, Mentor zu der Zeit, Dr. Matthias Hiebeler aus München, recht erfolgreicher Headhunter, hat mit ihm sehr viel über Technologie gesprochen und über die neuen Möglichkeiten, und hat dann zu ihm gesagt, wir sollten uns was überlegen, wie ich mit meinem Headhunting-Geschäft nicht mehr nur Executive-Positionen abbilden kann, sondern eben auch mittleres Management oder auch sogar Einsteiger, aber so High Potentials. Fällt dir da nicht was ein, weil der reine manuelle Aufwand ist zu kompliziert? Kennst du nicht jemanden, mit dem wir da ein Softwareprodukt bauen könnten? Und Nick hatte zu dem Zeitpunkt eben die Erfahrung aus der Branche, war aber selbst kein Entwickler, hat mit mir zusammengewohnt, ist zu mir gekommen und hat gesagt, wir müssen das machen. Ich war nicht von der ersten Sekunde weg überzeugt, aber so nach 2 Stunden ungefähr hat er mich dann soweit gehabt, weil mich das schon auch interessiert hat und die Perspektive, selbst was zu machen, auch aus meiner Historie heraus, mir total gefallen hat. Und dann haben wir einfach losgelegt. Das heißt, wir haben eigentlich angefangen schon mit einem auch Business Angel, wenn man so will, weil das wurde dann Matthias Hiebeler. Alleine war ich nicht in der Lage, muss man auch sagen, das komplette Spektrum an Softwareentwicklung abzudecken. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt auch schon recht gut, was ich gut kann und was nicht. Und wir haben uns dann auf die Suche gemacht, sind in der Schule fündig geworden bei einem Schulkollegen Robert Reiner, der uns dann 2 weitere Mitgründer vorgestellt hat, Dominik Hackl und Alexander Birke. Das waren sozusagen die 3, waren dann die ersten Backend-Entwickler des Teams, aber alle auch Mitgründer. Und dann hat sich das Gründerteam noch weiter. Also wir haben im Prinzip, wir hatten am Schluss 7 Gründer, aber wir haben sozusagen alle Key-Kompetenzen, weil wir so jung waren am Anfang, einfach durch Gründer reingeholt, die in irgendeinem Bereich was gemacht haben. Und es war zu der Zeit wirklich recht einfach, sich gegenseitig davon zu überzeugen, dass es super ist. Also jeder hatte Lust auf dieses Unternehmerische. Es macht doch einfach irrsinnig viel Spaß. Also wenn man es einmal macht, wird man wirklich total angefixt drauf. Also es ist total schwer, dann nicht mehr selber ein eigenes Projekt zu haben. Genau, und dann haben wir das long story short, wir haben dann eine Software entwickelt, die junge Talente matchen konnte mit Jobs, die dann dazu Eignungstests gemacht haben, und die Idee war sozusagen, den Eignungstest vorzuziehen, mit deinem Lebenslauf zu kombinieren, sodass du Hard- und Soft-Skills hast, und das Unternehmen zu zeigen. Das war eine super Idee, denke ich, heute auch noch. Das Problem ist, wir hatten sozusagen dann die Situation, wir mussten sowohl diese jungen Menschen davon überzeugen, sich zu registrieren, als auch die Unternehmen davon überzeugen, dass wir die einzige Plattform sind, die das gut machen kann und sie uns bitte dafür zahlen sollen. Und das war ein zweiseitiges Problem. Wir hatten weder das Geld noch die Kapazität noch offen gestanden die Erfahrung, um so einen zweiseitigen Marktplatz aufzubauen. Und wir haben nach einiger Zeit erkannt, dass die Unternehmen, die wir gewinnen konnten, es gab schon eine Handvoll, die fanden super spannend, was wir eigentlich im Hintergrund gemacht haben, also die Software oder die Darstellung, die sie dann möglich, also verwenden konnten, um sich durch diese Talente durchzuklicken und mit denen zu kommunizieren, hat ihnen besser gefallen als unser Versprechen, ihnen auch viele davon zu bringen. Dann kam die Rückfrage, könnt ihr das nicht eigentlich so bauen, dass wir es für alle unsere eingehenden Bewerbungen verwenden können? Wir haben die Entscheidung getroffen, das klingt gut, das machen wir, weil es uns eine Hälfte des Problems wegnimmt. Also das Unternehmen wird verantwortlich, woher kommen die Menschen? Und wir sind nur noch dafür verantwortlich, wie können wir sie bestmöglich durch einen Funnel mit einem ordentlichen Management so schleusen, dass einerseits das Unternehmen sich leicht tut, allen zu antworten, alle sich anzuschauen, zu screenen und zu entscheiden. Und andererseits die Menschen auch die Antwort kriegen, die sie verdient haben, und einen besseren Service in diesem Recruiting-Prozess bekommen. Und so wurde eben aus Mercury Puzzle eine Software, also aus der Plattform der Webseite wurde eine Software mit dem Namen dann, den wir nochmal geändert haben, Prescreen. Das war ungefähr 2014, 2015 und das ging dann richtig, richtig gut. Also das haben dann viele Unternehmen auch gekauft und sind dann recht schnell gewachsen und haben innerhalb von ungefähr einem Jahr nochmal ein bisschen Kapital aufgenommen von einem kleinen Venture Capital Fonds aus Deutschland namens Kisu. Heute machen sie, glaube ich, keine neuen Investments mehr aktiv, aber damals, es war auch viel weniger Geld, als es heute gewesen wäre. Also damals war diese ganze Szene auch noch recht jung in unserer geografischen Region. Wir haben es auch nicht wirklich gebraucht, aber es war halt eine interessante Erfahrung. Und dann schon nochmal zwei Jahre später, also 2017, haben wir das Unternehmen auch schon direkt verkauft. Und das war damals dann an Xing, also an eine Plattform, die vielleicht einige noch kennen. Es gibt sie noch, aber in letzter Zeit sehe ich immer mehr LinkedIn, muss ich offen gestanden sagen. Auch an der Startup-Bubble, die sehr international ist. Xing ist ein LinkedIn-Pendant, wenn man so will, war es lange Zeit im deutschsprachigen Raum. Und die hatten zu dem Zeitpunkt die Strategie, sich nicht mehr nur auf den Netzwerkgedanken zu konzentrieren, wo man eben ständig mit LinkedIn konkurrieren muss, sondern vor allem auch ein starkes Portfolio im Bereich B2B-Software aufzubauen. Und da waren wir ein guter Fit, weil wir eben das Backend oder das Kernstück sozusagen so einer Recruiting-Lösung abbilden hätten können und auch sollen. Also das war auch der Gedanke, die sozusagen mit den Profilen ihres sozusagen Social Networks, Business Networks füttern können. Genau, jetzt habe ich irrsinnig viel geredet. Aber du hast mich nicht unterbrochen.
Ich hoffe, dass... Ja, ich lass dich gerne einfach mal ein bisschen reden. Jetzt darf ich aber doch ein, zwei Rückfragen.
Ja.
Zuerst einmal, jetzt hast du gesagt, du bist eigentlich ein Developer gewesen, hast dann aber Wirtschaft studiert. Das fände ich spannend. Wie habt ihr euch denn so die Arbeit bei Prescreen bzw. bei Mercury Puzzle aufgeteilt? Warst du dann eher fürs Produkt zuständig oder warst du eher für die Business-Seite zuständig? Wie hast du auch erkannt, was für dich denn eigentlich das Richtige ist?
Also es hat sich über die Zeit entwickelt. Das war nicht immer gleich. Ich habe vor allem in den Anfangsjahren sehr, sehr viel Frontend-Entwicklung gemacht. Schon von Anfang an eigentlich kaum bis gar nicht Backend. Das bedeutet, mein Job hat dort angefangen, wo die Daten aus der Datenbank kommen und angezeigt werden müssen und die Menschen in der Lage sein müssen, damit zu interagieren. Mehr oder weniger alles, was man sieht, eine hübsche Blende, aber sozusagen den Geschirrspüler dahinter habe ich noch nicht mehr programmiert, aber zumindest, dass man weiß, wo man drücken muss, dass der läuft, wenn man es so will. Und das habe ich anfangs noch recht stark gemacht und weil ich derjenige auch mit dem Auge fürs Design war, habe ich dann auch die Ehre gehabt, unser Pitch Deck damals zu designen. Und es ist oft so, dass derjenige, der sich überlegt, wie soll dieses Pitch Deck aussehen, dann auch derjenige ist, der es präsentiert oder verteidigt. Und so, wenn man dann aber gegenüber eben einem Investor oder einem Käufer so auftritt, kommt man auch recht schnell in die Rolle hinein, dass man nachher als der Ansprechpartner gesehen wird. Oder wie es einmal formuliert wurde, was ich bisschen schmerzhaft fand. Wir waren ein sehr demokratisches Team und haben uns wirklich, wir waren uns bei vielen Dingen einig, obwohl wir zu siebt waren. Es hat uns unglaublich stark und widerstandsfähig gemacht, dass wir das getan haben, obwohl es immer wieder kritisiert wurde. Ich glaube, bis heute, es war phänomenal, diese Entscheidung, weil wir da ganz viele falsche Entscheidungen nicht getroffen haben dadurch. Vielleicht auch zwei, drei richtige nicht, aber die meisten, die waren sicher falsch, die wir damals nicht getroffen haben. Es wurde dann aber dazu, dass eben durch diese Situation, in der ich nach außen oft aufgetreten bin und unsere Strategie verteidigt oder präsentiert habe, ich stellenweise dann zu so einer Art Primus inter pares hochgehoben wurde, wo man dann sozusagen sagt, das ist jetzt sozusagen dieses Feld. Und das hat mich dann auch ein bisschen in diese Rolle hineingetrieben, mehr ins Management zu gehen. Also auch wirklich mir dann zu überlegen, okay, wie erkläre ich jetzt unsere Strategie in hübsch management-tauglichen Slides oder wie breite ich diese Roadmap so aus, dass sie jetzt auch jemand versteht, der nicht jeden Tag bei uns im Büro sitzt und was müssen wir, und dann, also gibt es natürlich auch Themen, die dann total wichtig werden und ihre absolute Existenzberechtigung haben. Ja, die Frage, was machen wir mit Kultur? Nur weil wir gerne jeden Tag irgendwie rund um die Uhr arbeiten, was brauchen eigentlich Mitarbeiter, hingezogen zu finden zum Unternehmen, um das auch cool zu finden und so weiter. Was sind die Dynamiken im Markt? Wer schaut sich eigentlich die Konkurrenz an, so es eine gibt, oder wer schaut sich die Trends an? Also all diese Dinge kamen einfach über die Zeit durch diese Rolle und sind mir dann auch geblieben. Also machen auch heute noch Spaß. Aber mein Kern ursprünglich war Produkt und wie es aussieht.
Und also ich glaube, mit diesem Schwenk dann zum vollen SaaS, das dürfte ja sehr erfolgreich gewesen sein, auch dann mit dem recht baldigen Verkauf doch. Erzähl doch mal, wie war dieser Prozess des Verkaufs? Weil jetzt könnte man sagen, es ist gut gelaufen. Warum habt ihr euch dann eigentlich entschieden, doch recht schnell das Unternehmen zu verkaufen? Ist das etwas, wo du auch heute glücklich darüber bist? Oder sagst du dir auch, vielleicht hätte man das noch weitergehen müssen und dann irgendwann später an die Börse bringen oder an jemand anderen verkaufen? Keine Ahnung. War das irgendwie ein Gedanke, den du hattest? Oder glaubst du, war das eigentlich genau richtig, wie ihr das abgespult habt?
Also ich stelle mir nicht gerne die Frage, ob vergangene Entscheidungen jetzt genau richtig waren. Man sollte ja immer nach vorne sehen. In dem Fall kann ich trotzdem natürlich ein bisschen was dazu sagen. Wie es abgelaufen ist, war ursprünglich total verdeckt. Also wir wurden eingeladen, das Produkt zu präsentieren, und weil es um einen potenziell großen Kunden, nämlich Xing, gegangen wäre, wurde auch gefordert, dass sozusagen viele Gründer mitkommen, und ich war dann mit dabei, und dann wurde eben gesagt, es geht gar nicht darum, eine neue Software auch, aber es geht nicht primär darum, eine neue Bewerbermanagement-Software für Xing zu kaufen, sondern es werden sich Unternehmen am Markt angesehen, um potenziell sie zu kaufen und in das Unternehmen einzugliedern. Da musste man NDA unterschreiben und dann in tiefere Gespräche gehen. Und wir haben uns dann recht schnell die Frage stellen müssen, kommt das für uns in Frage? Der Grund, wieso wir es gemacht haben, lässt sich recht leicht erklären. Es war zu dem Zeitpunkt, der Geschäftsbereich oder das Geschäftsmodell B2B Recruiting Software, als Untergruppe von HR Tech, war sehr stark besetzt. Da gab es viele Player und es gab kein unbedingt klar erkennbares Feature oder Thema, das man sich nehmen konnte, um einen USP zu schaffen. Und für uns war die Perspektive schon sehr charmant, dass es da eine bestehende Plattform gibt mit einer sehr starken Datenbank an potenziell passenden Kandidaten und Kandidatinnen für die Jobs, weil das hätte eben als Standout-Feature einen totalen USP geschaffen. Das heißt, es war einerseits die strategische Überlegung, können wir alleine ohne großen Aufwand unsere Mitbewerber überholen? Und da haben wir gesagt, es ist nicht zu 100% wahrscheinlich. Das Zweite ist, dass wir auch gedacht haben, wir kriegen das Kapital nicht so schnell. Es war nämlich auch nicht ein Thema, das alle dann super, super spannend fanden. Ich weiß nicht, ob der Sound...
Das ist authentisch. Der Hund spricht mit. Wunderbar.
Ja, der Hund, der merkt sofort, wenn ich zu lang spreche, genau. Ja, also ich weiß auch nicht, ob wir es geschafft hätten, das Kapital zu kriegen. Es war damals das Thema nicht so brandaktuell. Und dann, das würde ich im Nachhinein sagen, hätte ich es gewusst, dass zwei Jahre später Personio einen kometenhaften Aufstieg hinlegt und das Thema doch wieder total heiß wird. Vor allem, weil natürlich, ja, der Arbeitsmarkt sich dreht und ich meine, dann kam ich würde jetzt Covid in den allermeisten Auswirkungen nicht als was Positives bezeichnen, aber für gewisse Themen gab es halt auch nochmal einen Push dadurch und auch ehrlicherweise, man kann auch mit einem guten Produkt gewinnen, also Join.com ist ein super Beispiel, eine tolle Recruiting-Software, ich glaube auch initial aus Österreich, die halt jetzt auch mit einem super leichtgewichtigen Produkt alle überholt, also es hätte strategisch sicher Optionen im Nachhinein gegeben, aber für uns damals super und es hat auch ehrlich der Preis gestimmt, also wenn der Preis passt, dann ist auch die Frage, ne? Also warum nicht? Mhm.
Ja, und dann wurde sie gekauft, war es dann Teil von Xing. Wie ging's dir damit? Weil das ist ja schon irgendwie, man übergibt dann auch das eigene Baby an einer größeren Entität, die dann vielleicht auch andere Vorstellungen hat als man selbst. Man ist dann halt nicht mehr ganz im Driving Seat. War das ein Thema für dich?
Also, es war anfangs kein sehr großes Thema, weil es erstmal irrsinnig spannend war. Also, was ich jetzt nicht erwähnt habe und was schon auch eine persönliche Motivation war, das zu machen, wenn man sein Unternehmen verkauft und dann eingliedert, das sind ja noch alle Gründer mehrere Jahre geblieben, auch als Teil der Bedingungen im Rahmen des Verkaufs, aber auch wohl aus Interesse daran, wie man sein Unternehmen blitz skaliert. Weil letztlich wurden wir Teil einer Organisation, die zum Spitzenzeitpunkt, glaube ich, 1700 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hatte. Da kriegt man dann auf einmal dann Zugriff auf total brillante Expertenteams, Menschen, die Dinge schon mal gemacht haben und kann einfach sehr, sehr viele Hebel in Bewegung setzen, die im Prinzip sehr nahe an das kommen, was auch passieren würde, wenn man sehr, sehr viel Funding bekommt, mit dem zusätzlichen Benefit, dass man sich nicht so stark darum kümmern muss, woher kommen die Menschen, weil sie oft dann im Unternehmen sind. Und diese Phase war irrsinnig spannend, auch sehr herausfordernd, weil auf der anderen Seite hat man natürlich dann den Clash der Kulturen, dass also das eigene Team, das eigentlich gestern noch ein Startup war, heute plötzlich ein Zahnrad in einem Konzern ist, den man dann als Gründer sehr stark auch managen muss, diesen Clash, weil das Team niemals absichtlich, aber vielleicht unterbewusst oder situationsabhängig vorwirft, dass man das gemacht hat und man sich selbst das auch vorwirft, wenn dann Situationen kommen, wo eben nicht mehr die Startup-Entscheidung getroffen wird oder die Entscheidung, die für das Team am besten ist gerade. Und das sind viele Dinge, also die es mal super spannend machen. Und wenn das dann sich der Staub legt und die ersten Schritte geschafft sind und die Dinge in die Normalität übergehen, dann kommt irgendwann der Punkt oder kam zumindest bei mir der Punkt, wo man sagt, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich bin ein Zahnrad, aber wo genau bin ich? Das Zahnrad. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe, wenn man schon einmal die Nachspeise gegessen hat, dann ist es irrsinnig schwer, sich noch für den Salat zu begeistern.
Ja. Finde ich gut. Gut, das heißt, du hattest dann wahrscheinlich genug vom Salat und hast wieder angefangen, von der Nachspeise zu träumen. Wie ist das konkret passiert? Also irgendwann war dann der Ausstieg von Xing. Hast du da eigentlich schon eine Idee gehabt, was ihr als nächstes machen wollt? Oder wolltest du dir bewusst auch einfach mal Zeit nehmen, gemeinsam vielleicht auch eben mit potenziellen Co-Foundern Ideen zu spinnen und auch diesen Freiraum geben?
Ich glaube, Ideen gibt's immer. Man ist dann oft, also man hat oft einfach so Ideen am Gang, wo man sich denkt, das könnte man eigentlich anders machen. Oder gerade weil man sie eben im täglichen Doing sieht. Also auch das, was ich heute mache, entspringt letztlich einem Schmerz oder einem Problem, das ich dann in meiner Rolle gesehen habe, noch eben in der vorherigen Company. Aber es war nicht klar, dass ich das jetzt sofort mache, sondern was ganz konkret auf den Anlass irgendwie geboten hat, war, dass in der Zeit, wo wir dann alle im Homeoffice waren und mehr oder weniger Unternehmen komplett umgestellt werden mussten in all ihren Prozessen auf Remote First, war ich noch voll in meiner Rolle und es war eine extrem anstrengende und anspruchsvolle Zeit, weil so sehr ich vieles daran auch abwechslungsreich fand und spannend und teilweise wirklich auch genossen habe, es gab dann auch so Punkte, wo ich einfach 9 oder 10 Stunden am Tag in so Remote-Meetings war. Das wird immer mehr, je mehr man sozusagen nach unten Management tatsächlich auch machen muss. Und man versucht ja dann eigentlich die Leute unten zu entlasten und sich selbst verfügbar zu machen, wo es am besten passt. Also, und da kam dann eigentlich der Punkt, wo ich sagte, ich brauche auch mal eine Pause. Also ich wollte auch wirklich Pause machen. Deswegen, ich dachte schon irgendwo daran, ich möchte mal wieder, aber mir war auch klar, ich muss jetzt mal ein paar Monate mich zurücklehnen und ein bisschen reflektieren. Ich finde es irrsinnig wertvoll, auch nachzudenken, was man mit seinem Leben machen möchte. Und ich habe das 10 Jahre lang nicht tun können, weil 10 Jahre einfach passiert sind.
Ja, 10 Jahre ist natürlich schon eine starke Zeit. Und jetzt, was hast du in der Pause gemacht? Weil das ist ja, finde ich, auch etwas, was, das kann überfordernd sein, weil man gewohnt ist, 10 Jahre ganz klarer Rhythmus, unglaublich viel Anspannung drin, ständig gebraucht. Und dann ist plötzlich einmal nichts. Wie bist du damit umgegangen?
Es ist großartig. Ich habe mir eine Liste geschrieben von Dingen, die ich machen will, und dann habe ich 20% davon gemacht. Und diese Liste, die war, ist auch, glaube ich, heute noch auf meinem Handy, und das sind total viele Sachen nicht abgehakt. Ja, ich meine, das sind auch so, da ist nicht, dass es jetzt oben wäre, aber so ein Beispiel wäre, ich ein 3000er besteigen. Habe ich nicht auf der Liste, hätte ich aber sowieso nicht gemacht. Also man nimmt sich dann mehr vor, und als man ist eben, wie du sagst, so gewöhnt, im Laufrad drinnen zu sein, dass man dann auch sich viele Pläne macht. Das Schöne war einfach auch wenig zu machen, Urlaub zu machen, Freunde zu sehen, zu schauen, wie es denen ergangen ist, die man lange nicht gesehen hat, Zeit mit der Familie zu verbringen und einfach durchzuatmen. Und dann macht man natürlich, weiß ich nicht, probiert man neue Sportarten aus, versucht mehr Sport zu machen, und dann, man füllt sich schon seinen Kalender irgendwie, aber es geht auch relativ schnell, zumindest war es bei mir so. Bin jetzt nicht ausgewandert, das habe ich nicht probiert, vielleicht ist es dann anders, aber sonst für mich ging es dann, sage ich jetzt mal, nach 4, 5 Monaten wieder an den Punkt, so als hätte ich jetzt einen extrem ausgedehnten Urlaub gemacht, wo ich eben, weiß ich nicht, ein Bild gemalt habe und dann eben so nebenbei kleine Dinge gemacht habe. Und dann kam aber der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, eigentlich könnte ich jetzt schon wieder überlegen. Ich habe mich nebenbei auch ein bisschen mit der Frage beschäftigt gehabt, eben, wie ich es eingangs erwähnt habe, Investment, also mir ein paar andere Unternehmen angesehen, einfach um ein Gespür auch dafür zu bekommen, wie geht's anderen. Ich kannte ja nur meine eigene Reise so richtig im Detail, und kann ich mich irgendwo einbringen? Das würde mir aber wahrscheinlich nicht genug geben, das ausschließlich zu machen, weil man sich dann immer dabei ertappt. Also ich habe mich dabei ertappt. Ich habe zum Beispiel sehr eng eine Zeit lang mit einem Unternehmen, wo ich gemeinsam auch mit 2 Mitgründern, ehemaligen Mitgründern von mir investiert habe, ist ein Startup aus Kärnten, und da haben wir also investiert, und ich bin dann, habe mich auch ertappt, wie ich dann aber immer wieder so reingegangen bin, operativ, und gleich wieder mitgemacht habe, und dann bin ich vielleicht dem Gründer irgendwann noch auf die Nerven gegangen, weil eigentlich ja er der Gründer ist und ich der Investor, und da ertappt man sich, aber so ist man dann. Also das heißt, man sucht sich dann irgendwie seinen Purpose. Und so gesehen hat mir das dann schon relativ schnell auch irgendwie die Indikation gegeben, das, was mir wirklich im Leben Spaß machen wird, wäre wieder ein Unternehmen zu gründen. Und dann hast du gefragt, wie das passiert ist. Ich habe immer schon Kontakt gehalten zu meinen Mitgründern, auch nachdem ich raus war oder sie raus waren. Manche waren früher als ich weg, andere etwas später. Und ganz konkret habe ich mich dann mit einem meiner früheren Mitgründer, der auch jetzt wieder mein Mitgründer ist, nämlich mit Dominik Hackl, den du, glaube ich, auch von der Wirtschaftsuniversität kennst und auch sonst, mit dem habe ich mich damals dann zusammengesprochen, und wir haben gesagt, wir müssen uns irgendwo einsperren und wieder programmieren lernen. Warum? Weil wir mehrere Jahre davor so stark in diesen Managementaufgaben drinnen waren oder in Dominiks Fall auch sehr stark Operations und die Arbeit mit Zahlen und Daten, aber nicht mit Programmieren an einer Software, dass wir wussten, das entwickelt sich so schnell, die Frameworks, die wir noch kennen, und die Coding Best Practices gibt es nicht mehr, wir müssen das jetzt irgendwie aufholen. Da haben wir gesagt, ja, aber wenn, dann machen wir das irgendwie mit Style. Wir mieten uns jetzt irgendwo eine geile Ferienunterkunft und dann sperren wir uns da 3 Wochen ein und bauen uns da Arbeitsplätze rein mit einem guten Ausblick und machen das. Dann haben wir in Südtirol, in den Dolomiten, so einen ultramodernen Betonbunker gefunden, der uns so erinnert hat an einen Film. Wir haben damals, haben wir beide den Film Ex Machina gesehen und wir fanden das total, total cool, wie die Milliardär in dem Film da in so ganz remotely, wo man überhaupt nicht hinkommt, in so einem ultramodernen Haus wohnt mit neben am Wasser und so. Wir haben da etwas ganz Ähnliches gefunden. Dann haben wir denen geschrieben, wir würden das gern für 3 Wochen nehmen. Passt das? Und dann da drin programmieren. Und die haben gesagt, ja, ich meine, macht sonst niemand, aber ist okay. Und dann sind wir eherdischen dorthin gefahren, haben uns da ein Büro gebaut und uns dann total wild wie in dem Film. Und dann haben wir 3 Wochen einfach mal drauf losprogrammiert, ohne dass wir den Plan schon hatten, was es wird. Aber im Rahmen dieser 3 Wochen haben wir viel über mögliche Geschäftsmodelle gesprochen und haben dann eigentlich identifiziert, dass das etwas ist, was wir bauen könnten, ja, wo wir jetzt heute gelandet sind.
Genau. Und das ist Fink. Und da fände ich jetzt schon spannend, wie seid ihr ganz konkret bei diesem Thema gelandet? Weil das ist jetzt, wenn ich mir vorstelle, ihr sitzt remote in Südtirol mit einem schönen Ausblick, ist jetzt vielleicht Verträge das, was zumindest bei mir als letztes wahrscheinlich mir in den Sinn kommen würde. Warum Verträge oder warum Dokumente?
Ja, es gibt darauf, die philosophische Antwort hat sich erst später ergeben. Also wenn man heute fragt, würde ich es etwas anders beantworten, weil ich im Rahmen unserer bisherigen Reise schon erkannt habe, dass wir uns da ein Thema genommen haben, das einfach seit 40 Jahren, wie schon eingangs erwähnt, unverändert ist. Also eigentlich völlig unvorstellbar, dass wenn ich heute bei allem, was möglich ist, bei GPT da draußen, bei den Plattformen, die wir jeden Tag verwenden, dass immer noch, wenn ich zu jemandem sage, wie findest du eigentlich ein Dokument auf deinem Computer, dass immer noch jeder seinen Finder oder seinen Explorer öffnet und rechts oben in die Suchleiste ein Wort eingibt. Und das ist die einzige Möglichkeit, die Datei zu finden, anstatt dass man jetzt sucht nach einer konkreten Person oder nach einem konkreten Datum, das wichtig ist, oder nach einem konkreten, einer zum Beispiel bei Verträgen einer Vertragsbedingung oder bei Angeboten einem Produkt, dass diese strukturierte Suche nach diesen Dingen gibt es heute nicht. Und es ist eigentlich totaler Irrsinn, dass wir das noch nicht geändert haben. Das kam erst später. Damals haben wir gesagt, was ist eigentlich, womit kennen wir uns aus? Software as a Service. Das war recht schnell klar. Welche Technologie werden wir am schnellsten lernen? Also im Hintergrund, welche Programmiersprache kann Dominik, verstehe ich schon, PHP? Welches Frontend lässt sich am schnellsten verknüpfen? Wo gibt's das beste Scaffolding? Also wir haben sehr viele Entscheidungen getroffen, einfach auch, wo kommen wir am schnellsten zu einem Ergebnis? Ganz, ganz typisch in der Early-Stage-Phase. Und zum Geschäftsmodell. Wir kannten von Prescreen ja den Markt Recruiting. Und während ich finde, dass es ein wirklich essentieller Prozess und eine essentielle Thematik in jedem Unternehmen ist, hat es einen entscheidenden Nachteil, und zwar, dass die Ansprechperson nur ein Team ist. Also die Ansprechgruppe ist nur ein Team, nämlich das Recruiting-Team oder das HR-Team. Und obwohl es anders argumentiert werden kann, sehen das die Unternehmen heute oft noch als Cost-Center. Das heißt, ich habe eigentlich Ausgaben, denen nicht ein direkter Return gegenübersteht. Wenn man sich Dokumente als Thema ansieht, betreffen die, die sind eine komplette Querschnittsmaterie und es kann in einem Unternehmen nur einmal gelöst werden und dann für alle Teams. Das heißt, die Masse an Personen, die damit arbeiten, ist viel größer und das zugrunde liegende Thema wird dadurch größer. Und es gibt sowohl Cost- als auch Profit-Center, zum Beispiel der Vertrieb, die sehr abhängig davon sind, dass Dokumente funktionieren, skalierbar sind. Es gibt auch Teams, die extrem nahe am Management sind oder im Management ist die Aufgabe sogar verhaftet, nämlich wenn es um Compliance geht. Also der Grund, wieso wir das Problem kannten, war ja, dass wir gesagt haben, wir sind zwar super gewachsen, aber wir haben irgendwie in den letzten 3 Jahren mit fast jedem Kunden individuelle Verträge abgeschlossen. Wenn man heute an Siemens eine Software verkauft, kriegt man von dort Lieferantenbedingungen geschickt. Und diese Lieferantenbedingungen müssen geprüft werden. Wenn man kein Legal-Team hat, so wie wir damals, war das dann eben ich, der das geprüft hat. Wenn es dringend war, Ende des Quartals, hat dann Sales angerufen und gesagt, bitte, das muss heute noch geprüft werden, weil wir wollen das abschließen, damit wir die Ergebnisse kriegen. Und da sind ja alle in einem Boot. Das macht man dann auch. Das Problem war letztlich, wir haben den Überblick verloren. Komplett. Ich wusste nicht mehr, wem haben wir was zugesagt, wo haben wir welche Sonderkonditionen gewährt, was kann eventuell nächsten Monat passieren, also wie viel Sonderkündigungsrechte sind nächsten Monat fällig, und das wird einfach zum Chaos. Und es ist bei jedem Unternehmen dasselbe. Also irgendwann werden diese Papierdokumente und diese unstrukturiert, die liegen irgendwo rum, und irgendwann werden die zum Albtraum. Das wussten wir und deswegen haben wir es dann gelöst. Also das war einfach unsere Überlegung. Von allen Dingen, die wir wussten, das ist uns wirklich am stärksten ins Mark gefahren. Das hat uns noch verfolgt, als wir schon weg waren, weil man einfach irgendwie weiß, okay, das sind immer Sachen unter den Teppich gekehrt. Und das ist so, ich träume heute noch manchmal von meiner Matura. Die habe ich zwar bestanden, aber es gibt Dinge, die verfolgen einen, und Dokumente haben mich verfolgt.
Cool. Ja, macht Sinn. Das heißt, ihr seid dann eigentlich mit einem ersten Prototypen aus Südtirol schon zurückgekehrt, oder was war da dann der Stand?
Ja, genau, also wir haben versucht, einen ersten Prototypen für eine spezifische Unterfunktion zu bauen. Also wir haben damals gesagt, das, was uns am meisten geholfen hätte und am stärksten einen direkten Umsatzimpact gehabt hätte, wäre es, wenn man Dokumente nach einem vorgegebenen Kriterienset überprüfen könnte, automatisiert. Was heißt das? Wir wussten damals zum Beispiel, wir können durchaus auch Bedingungen oder Vertragsvorlagen der Gegenseite akzeptieren in Vertriebsprozessen, wenn da gewisse Dinge nicht drinnen stehen. Zum Beispiel Auditrechte, Haftungen über einer gewissen Summe und ein paar andere. Und diese Kriterien, das sind 5 bis 10 bis 15 maximal, die sind eigentlich in vielen Unternehmen sehr ähnlich. Und wir haben uns gedacht, wenn wir es schaffen, das zu identifizieren, dann könnten wir so ein Ampelsystem machen, mit dem man das durchschleusen kann und eben das Bottleneck, den Engpass desjenigen, der es freigeben muss, eigentlich rausnehmen. Und wir haben damals, noch bevor es das erste, also noch bevor dieser ganze GPT-Hype gestartet hat, das war im Anfang 2022 und wir haben uns Ende 2021 diese 3 Wochen genommen, haben wir schon angefangen, mit einem eigenen kleinen LLM Vertragsabschnitte zu klassifizieren. Mit mäßigem Erfolg, aber wir hatten am Ende immerhin ein Interface, das in der Lage war, Texte zu klassifizieren. Und dann sind wir zurückgekommen und haben einfach weitergebaut. Wir dachten aber, wir haben keine Trainingsdaten. Das heißt, wir müssen eigentlich rundherum ein ganzes Produkt bauen, mit dem Unternehmen Dokumente abwickeln können. Anders kriegen wir die Trainingsdaten nicht. Dann, als wir das gebaut hatten oder sehr weit schon waren, das hat ungefähr 6 Monate gedauert, bis man wirklich mal den ersten Workflow von Anfang bis Ende abbilden kann, von einem Dokument wird erstellt, bis es wird unterschrieben, dann kam plötzlich die Verfügbarkeit von GPT und das hat sozusagen das Problem eigentlich obsolet gemacht, zumindest mal im ersten Schritt sehr stark Modell selber zu trainieren. Ja. Und dann konnten wir uns auf die Frage konzentrieren, wie kriegen wir das funktional jetzt in unser Interface hineingebacken. Das heißt, wir hatten eigentlich auch ein riesiges Timing-Glück, muss man sagen, weil wir eben im Prinzip einen Gerüst geschaffen haben, das dafür gedacht war, dass man ein Large Language Model ankoppelt, ohne das Large Language Model zu haben. Und dann wurde es zufällig 6 Monate später verfügbar. Und zwar at scale, um quasi keine Kosten. Und jetzt, wenn man ein bisschen vorspult, wo stehen wir heute? Wir haben weitergebaut und wir haben tatsächlich möglich gemacht, wovon ich gesprochen habe. Also eben, wir haben erst vor wirklich wenigen Wochen dann die finale Version einer Funktionalität veröffentlicht, beziehungsweise sind eigentlich erst sogar mit den ersten Kunden von uns in einem Test, also es ist noch nicht mal für alle live, die ermöglicht, dass eben genau das passiert. Ich habe einen Vertrag, einen eigenen oder ein Dokument, ein eigenes oder ein externes, und das System leuchtet mir auf, wenn es etwas gibt da drin, was für mein Unternehmen nicht okay ist. Und spezifisch, wenn es zum Beispiel für diesen Dokumententyp, Angebot im Vertrieb, etwas gibt, was nicht okay ist. Damit lassen sich total viele Prozesse viel schneller abwickeln, als wenn man viele Menschen involvieren muss, weil in den allermeisten Fällen sind die Sachen eh okay. Und dort, wo sie es nicht sind, kann man dann punktuell mehr Zeit drauf verwenden und genauer hinsehen. Das ist echt super spannend.
Cool. Ihr habt dann ein paar Angels, ein paar Investoren an Bord geholt. Was war da auch für euch der Gedanke? Weil grundsätzlich hat es ja schon ein Exit, das heißt, bei euch ist jetzt wahrscheinlich der Kostendruck nicht ganz so hoch gewesen wie bei Leute bei Leuten, die das zum ersten Mal machen. Warum habt ihr trotzdem gesagt, ihr drückt das jetzt nicht mit einfach mal Bootstrapping durch, sondern holt euch schon, doch recht bald Support von auch, muss man sagen, eben sehr namhaften Investoren, die sicher auch für eine gewisse Aufmerksamkeit für das Produkt gesagt haben. Aber wie war da euer Entscheidungsprozess?
Ja, der war schon auch, also da gibt es natürlich mehrere Teile. Wir haben den Vorteil gehabt, wir konnten uns die erste Phase, und das waren immerhin, fast doch 2 Jahre fast, konnten wir uns leisten. Also wir haben ja erst Ende 2023 dann Geld aufgenommen. Und in dieser ersten Phase ging es vor allem darum, dass man selber nichts verdient. Und dann haben wir auch nach ungefähr schon dem ersten Jahr, also für ein Jahr haben wir uns schon auch noch 2 Kollegen aus unserem alten Team dazugeholt, um einfach schneller zu entwickeln. Das haben wir uns geleistet. Aber wir haben zwar schon Geld verdient mit unserem Exit, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns einen eigenen Venture Case bauen können. Das macht alleine auch aus Risikosicht keinen Sinn. Ich meine, natürlich ist man sehr überzeugt von seinem Unternehmen und sagt, das hat auch wahrscheinlich den höchsten Chance of Return. Aber man sollte eben versuchen, nicht sein gesamtes Vermögen auf eine Karte zu setzen, weil es einfach wirtschaftlich nicht ganz schlau ist. Und wir hätten es uns auch gar nicht leisten können. Also was wir jetzt ja wollen, ist relativ schnell wirklich globaler Kategorieanführer zu werden für eine Software. Und wenn man glaubt, dass man das als Privatperson finanzieren kann, wahrscheinlich gibt es Exits, bei denen das nachher möglich ist. Meiner war nicht so einer. Und wir sind da immer noch realistisch geblieben. Und dann haben wir halt gesagt, jetzt sind wir aber so weit an einem Punkt, wo wir sehen, die ersten Kunden, und zwar schon zu dem Zeitpunkt ein paar Dutzend, verwenden das und finden das gut und zahlen dafür. Da können wir uns jetzt Geld holen, weil jetzt wissen wir, dass die Mechanik funktioniert und können das skalieren. Wir kennen ja den Vertrieb von solchen Produkten schon. Was bei uns noch dazu kommt, ist, dass wir uns diesmal weniger stark am nur deutschsprachigen Markt orientieren, also was Neues dazu. Aber das war einfach ein logischer Zeitpunkt, warum wir dann Geld reingeholt haben. Und natürlich, wie du es auch erwähnt hast, es hat den Vorteil, unsere Softwarekategorie ist eine, die man entweder gar nicht kennt oder assoziiert mit etwas, was jetzt nicht super emotional ist. Generell ist es nicht wie im B2C, dass ich mit einem shiny Produkt irgendwie jeden sofort abholen kann. Manchmal kommt es mir vor. Ich finde, ehrlich gesagt, das Thema kann man schon gut erklären, aber es ist trotzdem noch manchmal so, dass du dir denkst, ob ich jetzt den Elevator-Pitch jemand komplett Fremden im Aufzug gebe mir der vielleicht im Aufzug ein. Wir tun unser Bestes, dass es auch erkannt wird als solches, aber trotzdem hilft uns natürlich die Reichweite unserer Investoren auch immens. Und sie haben alle tolle andere Startups im Portfolio, die dann wieder potenziell Anwender für unser Produkt sind und auch super Feedback geben.
Cool. Spannende Vision, auch mit dem Worldwide Category Leader. Da macht, glaube ich, schon Sinn, dass man da halt auch das Wachstumskapital dafür aufnimmt. Wenn du jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaust, wo wärst du gerne mit Fink in, ich sage jetzt mal, 3 bis 5 Jahren? Was ist da so der Best Case für dich?
Ja, ich habe es ja eigentlich schon eine Spur weit vorweggenommen. Also ich glaube, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren sich komplett ändern wird, wie Unternehmen viele Prozesse abbilden, und einer davon werden Dokumente sein. Und ich glaube, dass wenn man in diesem Bereich gut ist, dass es eine von diesen Chancen ist, wo ein neues Produkt ein altes, also wörtlich gesprochen Microsoft Word, Google Documents und was auch immer es sonst noch gibt, was Unternehmen verwenden. Ich glaube, die 2 häufigsten sind das eh. Deswegen würde ich sagen, wenn wir unseren Job gut machen, können wir in 5 Jahren eine, vielleicht noch nicht in den Fortune 500, weil dort drehen sich die Mühlen langsamer, aber wir können das sein, was junge Unternehmen, wenn sie anfangen, nutzen, um Dokumente zu bearbeiten, und sie kaufen sich oder nutzen nicht mehr Microsoft Word. Sie haben vielleicht noch eine Office-Lizenz, aber sie nutzen Microsoft Word nicht mehr dafür. Sie nutzen Notion für ihre Notizen und sie nutzen Fink für Dokumente mit Verbindlichkeitscharakter.
Sehr cool. Das bringt uns langsam zu unserer Speed Round. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die letzten Jahre in den unterschiedlichsten Startups, in den unterschiedlichsten Rollen auch, was ist dein größtes Learning?
Mein größtes Learning ist, glaube ich, über die Zeit gewesen, dass man es nicht allen gefallen muss und es nicht allen recht machen muss. Also auf sein Bauchgefühl zu vertrauen, kann man auch sagen. Weil es ist häufiger so, dass wenn sich's nicht gut anfühlt und von woanders kommt, dass es falsch ist, diese Entscheidung zu treffen, als dass es richtig wäre. Und das war mein größtes Learning, dass man sich selbst durchaus mehr Vertrauen schenken darf, auch wenn es anderen manchmal nicht passt.
Und was ist dein bester Lifehack?
Der passt wahrscheinlich gut damit zusammen. Und das ist die Dinge nicht persönlich zu nehmen. Weil, also, wenn mir jemand etwas sagt, dass, weil ich zum Beispiel eine Entscheidung getroffen habe, die ihm nicht gefällt, dann ist das meistens, geht es dabei nicht um mich, wenn ihm das nicht oder also ihr das nicht passt.
Ja. Hast du eine Buchempfehlung für uns?
Ja. Gebe ich immer wieder ab und die heißt Ender's Game. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Das ist eigentlich das Buch schon relativ alt, aber ist eine Geschichte, da geht es viel um Militärstrategie und ist auch ein bisschen um Gamification. Also ich finde das Buch irrsinnig toll und habe mir vorgenommen, es jetzt wieder mal zu lesen.
Cool. Ender's mit E am Ende oder mit A am Ende?
E-N-D-E-R-S. Okay. Ender's Game.
Das Game. Wunderbar. Hast du ein Lieblingsprodukt?
Ja, mein Lieblingsprodukt ist eigentlich ein Spiel. Und zwar von Nintendo. Also mein Lieblingsprodukt könnte man auch sagen, ist die Switch, aber mein Lieblingsspiel ist eigentlich das Lieblingsprodukt und das ist Zelda, konkret Breath of the Wild, also das erste Open World Zelda, weil es ein wahnsinnig tolles Beispiel ist für Tutorials, also für wie ich ein Spiel gestalten muss, dass jemand, der kein Gamer ist, trotzdem versteht, wie man es verwendet und es trotzdem Open World macht. Super, super spannend. Kann ich jedem empfehlen, das Spiel.
Okay, und jetzt stell dir vor, in deinem Lieblings-Safe-Game, das du schon tagelang reingesteckt hast und ein Freund von dir versehentlich löscht dieses Safe-Game. Was ist dein Lieblingsschimpfwort?
Für die Situation oder für den Freund?
Beides.
Ich würde die Situation vermutlich als Dreck bezeichnen und den Freund, ich versuche Menschen, ich finde sympathische Schimpfworte super, also ich liebe das Schimpfwort Lurch. Also ich nenne Menschen und Dinge gerne einen Lurch, wenn die Situation dazu kommt. Ich finde einem Lurch, das kann man auch nicht so schlimm persönlich nehmen.
Sehr gut. Ja, das nehmen wir mit. Das ist eine Premiere. Eine Innovation in Future Weekly. Der Lurch kommt auf die Liste unserer Startup-Schimpfworte. In diesem Sinne kommen wir zu unserer finalen Rubrik. Und das sind natürlich Moonshots und Predictions. Lieber Konstantin, wir brauchen von dir einen Moonshot, frei nach dem großen JFK, der damals gesagt hat, wir bringen der nächsten Dekade jemanden auf den Mond. Darfst du eine Vision aufstellen, die du für sehr wünschenswert hältst und dadurch, dass du sie aussprichst, wird sie ein bisschen realer. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, eine Prediction, eine Vorhersage für die Zukunft, von der du ja sehr überzeugt bist.
Okay, also zum Moonshot. Glaube ich, dass wir in den nächsten 100 Jahren so weit kommen, dass wir die aktuellen Fortschritte in der Technologie dafür nutzen können, dass niemand mehr früher von dieser Welt gehen muss als notwendig. Also ich glaube zutiefst daran, dass es uns gelingen wird, die Krankheiten, die manchmal uns die Menschen kosten, die wir wirklich gern haben, einfach zu besiegen. Und die Prediction passt dazu, weil ich glaube, dass wir mit dem, was jetzt sich gerade entwickelt, also mit dem Fortschritt von künstlicher Intelligenz als Menschheit einfach noch um einen Faktor 1000 besser in den Dingen werden, die wir tun und vor allem auch vieles ermöglichen, weil nämlich die Menschen nicht mehr den Startpunkt gleich haben im Sinne von Sie können als Basis in Zukunft einfach die gesamte bisherige Kenntnis der Wissenschaft oder auch der Kreativität, der Kunst nutzen und von dort starten. Und wenn man das als Gesamtheit sieht, haut mich das total um, diese Perspektive einfach den Weg dahin sich zu bahnen und von dort anzusetzen und gemeinsam zu denken. Und wie weit kommen wir? Genau.
Cool. Großartige Schlussworte. Lieber Konstantin, vielen Dank fürs Vorbeischauen und Teilen deiner bemerkenswerten Story. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs wieder mit dabei sein. Wir wünschen euch einen super Start in die Woche und hören uns wieder am Donnerstag.
Danke, es hat mich wirklich sehr gefreut.